Mein Name ist Michael Vogel, ich komme aus Leer, aus Friesland und arbeite für den Herrn im Verkündigungsdienst, so wie der Herr das führt. Und bin heute hier auf Einladung der Geschwister hingekommen, um in dieser Reihe, die wir hier haben, die Bibel im Überblick, einen Überblick zu geben über das erste Buch der Chroniker. Ich habe diesen ersten Teil, sind ja zwei Vorträge, mal unter einen Vers gestellt, aus dem 9. Kapitel, wo es heißt, und ganz Israel wurde im Geschlechtsregister verzeichnet und siehe, sie sind aufgeschrieben im Buch der Könige von Israel. Wenn man so seine Bibel liest und sich vornimmt, die Bibel ganz zu lesen, oder wenn man so ein Programm macht wie die Bibel in einem Jahr oder so, irgendwann kommt man dann an das erste Buch der Chroniker, und wenn man dann sich so durch die ersten 9 Kapitel kämpft, dann sagt man sich, ja, da stehen ja nur Namen drin, was soll ich denn, soll ich die jetzt mal einfach auslassen und gleich mit Kapitel 10 anfangen, oder soll ich auch diese ganzen Namenlisten lesen, warum stehen die da überhaupt? Das ist so ein wenig und der Gegenstand dieses ersten Vortrags. Wir wollen etwas allgemein sagen, einleitend über dieses erste Buch der Chroniker. Wir wollen uns zweitens fragen, was unterscheidet das Buch der Chroniker von dem Buch der Könige, weil ja doch Ereignisse in beiden Büchern vorkommen. Ich habe mich natürlich mal informiert, was mein Freund und Bruder Ernst August vorhin mal gesagt hat, als er über zweite Könige sprach. Da hat er natürlich auch was über diese Unterschiede gesagt. Und so wird das eine oder andere Wiederholung sein. Das kann aber sowieso nicht schaden, Dinge zu wiederholen. Und drittens wollen wir uns dann mit den Kapiteln etwas noch genauer beschäftigen, wo scheinbar nur Namen stehen, und fragen, warum steht das überhaupt da? Im zweiten Vortrag soll es dann mehr um die Ereignisse gehen, die uns natürlich auch noch in diesem Buch mitgeteilt werden. Das ist nur so ein kleiner Einstieg. Es ist jetzt zwar alles in Englisch, weil ich Software nur in Englisch habe, aber das ist eine Software, die ein Buch alle Worte zählt, die in einem Buch vorkommen. Und je größer die jetzt geschrieben sind, umso häufiger kommen die in dem Buch vor. Und da kann man schon deutlich sehen, dass das Wort Sohn und Söhne also sehr häufig vorkommt in diesem Buch, weil es eben ein Buch mit Geschlechtsregistern gibt, wo es immer der eine ist, der Sohn von dem und so weiter. Und David, wurde eben schon erwähnt, ist jemand, der eine wichtige Rolle in diesem Buch spielt. Das werden wir dann noch im Einzelnen sehen. Das war schon wieder etwas zu viel auf einmal. Allgemein etwas zu diesem Buch. Die Bücher 1. und 2. Chroniker befinden sich im hebräischen Alttestament am Ende der Bibel, da wo bei uns Maleachi steht. Und sie sind ursprünglich ein Buch gewesen, wie auch die Bücher der Könige und Samuel. Die Zweiteilung erfolgte erst in der Septuaginta, das heißt in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, um sich besser zu orientieren. Genauso wie später in der Bibel Kapitel- und Verseinteilungen eingeführt wurden, die ursprünglich nicht da waren, damit wir uns besser orientieren können. Es wäre ja sehr schwierig, bei einem so umfangreichen Buch eine Stelle zu finden, wenn es keine Einteilungen gäbe. Wenn das alles nur so wie im Original und dann noch alles einander geschrieben, dann würde das etwas schwierig werden. Somit gibt es jetzt also zwei Bücher. Die Zeit der Abfassung dieses Buches liegt ungefähr um 450 bis 400 vor Christus, und damit handelt es sich bei den Chronikerbüchern um eines der letzten Bücher des Alten Testamentes, da wo es in der hebräischen Bibel auch gestanden hat, zeitlich am Ende des Alten Testamentes. Wenn wir uns fragen, wer ist der Verfasser dieses Buches, dann gilt hier wie für die meisten alttestamentlichen Bücher, dass der Verfasser nicht erwähnt wird. Es gibt einige Stellen in den Chroniker, wie zum Beispiel hier aus 1. Chroniker 3, Vers 19, und Juda wurde wegen seiner Untreue nach Babel weggeführt. Es gibt noch mehr so Stellen, aus denen wir entnehmen, dass dieses Buch nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden ist, die in diesem Buch ja schon erwähnt wird. Und wenn wir dann noch uns auffällt beim Lesen, dass der letzte Vers im zweiten Buch der Chroniker und der erste Vers im Buch Esra identisch sind, ist genau derselbe Vers. So wie 2. Chroniker aufhört, so fängt Esra an. Auch das lässt uns die Vermutung nahelegen, dass Esra der Verfasser beider Bücher ist. Das passt auch etwas zusammen mit dem priesterlichen Charakter dieses Buches, da werde ich noch was zu sagen. Esra war ein Priester und insofern ein geeigneter Mann, gerade für diese Sichtweise, die uns das Buch der Chroniker vorstellt. Warum dieses Buch nochmal mit Ereignissen, die es auch schon woanders gibt, ein Vergleich zwischen Samuel, Könige und Chroniker? Die Bücher Samuel und Könige schildern hauptsächlich das Königreich Israel, also die Ereignisse in den 10 Stämmen, während das Buch oder die Bücher Chroniker das Königreich Juda, die 2 Stämme, besonders im Blick haben. Samuel, wenn du Samuel und Könige liest, dann findest du dort hauptsächlich schwerpunktmäßig die moralische Belehrung, die Gott uns geben will und damit auch die Seite der menschlichen Verantwortung. Deswegen werden uns dort auch das Versagen des Menschen, was seine Verantwortung angeht, geschildert. Während im Buch der Chroniker wir mehr die typologische, also die vorbildliche Belehrung haben und ganz besonders uns Gottes Gnade vorgestellt wird in diesem Buch. Das hat zur Folge, dass Davids Fehltritte, seine Sünden, wie zum Beispiel die Sünde mit Bathseba, die ein wichtiges Thema im Buch Samuel ist, gar nicht erwähnt wird. Und auch Salomos später im zweiten Buch, seine Fehltritte werden hier nicht erwähnt. Wenn man 1. Chroniker 20 ist das, glaube ich, aufschlägt und seine Bibel ein bisschen kennt, dann heißt es in 1. Chroniker 20, Vers 1, und es geschah zur Zeit der Rückkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ausziehen. Dann sagt man, jetzt kommt das mit David und Bathseba, nicht? Der blieb da zu Hause und so weiter, aber das kommt gar nicht in diesem Buch, weil das nicht die Sichtweise des Schreibers hier ist. Da wird uns eine andere Seite vorgestellt. Und ein zweites Hauptthema dieser beiden Bücher, die ursprünglich ein Buch waren, ist der Bau des Tempels, die Wohnung Gottes inmitten seines Volkes. In dem ersten Buch, dem wir uns jetzt beschäftigen, sind es hauptsächlich, das werden wir im zweiten Vortrag noch sehen, die Vorbereitungen Davids für den Bau des Tempels. Im zweiten Buch dann kommt Salomos Tempelbau, wird dann eine besondere Rolle in diesem Buch einnehmen. Man kann es auch anders ausdrücken. In dem Buch der Könige haben wir die historische Seite mehr im Vordergrund dieser ganzen Ereignisse und in Chronika die geistliche Seite, die Gott uns zeigen will. In den Königebüchern habe ich hier geschrieben, die prophetische Seite, das Auftreten der Propheten ist da ein wichtiger Punkt, während im Buch der Chronika, eben schon mal erwähnt, die priesterliche Seite im Vordergrund steht. Wir finden sehr viel über Priester und Leviten berichtet, während zum Beispiel die Geschichte von Elia und Elisa gar nicht vorkommt, die ja in den Königebüchern eine wichtige Rolle spielt, einen großen Teil einnimmt, weil das eben mehr diese prophetische Sicht ist, während hier die priesterliche Seite im Vordergrund steht. Die Handlungen, die uns geschildert werden in diesem Buch, sind hauptsächlich religiös, kaum politisch-militärisch. Es gibt 2 Kapitel, wo die Kriege Davids berichtet werden. Das wird aber in den Büchern Könige und Samuel viel ausführlicher beschrieben. Das ist nicht der Hauptgegenstand, den uns das Buch der Chroniker vorstellen will. Esra als Historiker hatte auch andere vorliegende Werke konsultiert, die nicht in der Bibel Teil der Bibel sind, so wie das im Neuen Testament Lukas auch gemacht hat. Lukas schreibt am Anfang, deswegen habe ich das hier mal als Parallele aufgeführt, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. Und es ist typisch für dieses Buch und auch teilweise schon bei den Königen, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, wenn man noch mehr wissen will, das ist geschrieben in der Geschichte Samuels des Sehers, in der Geschichte Nathans, in der Geschichte Femajas des Propheten und so weiter. Da gab es offenkundig Berichte drüber, wo man damals noch darüber weiter was lesen konnte, die Gott uns aber nicht in sein Wort aufgenommen hat, weil es nicht etwas war, was uns interessiert. Das, was Gott uns sagen wollte, steht in der Bibel, das heißt in diesem inspirierten Buch. Aber der Schreiber weist seine damaligen Leser immer wieder darauf hin, dass es auch noch andere Quellen gab, wo über diese Könige, wo über diese Ereignisse etwas nachzulesen war. Und ich habe die einfach nur mal hingeschrieben, um zu sehen, wie viel das war. Wie viele Männer damals das ein oder andere auch aufgeschrieben haben. Aber dieser eine wurde eben von Gott aus ersehen, das aufzuschreiben, was Gott als inspirierte Quelle in sein Wort aufgenommen hat. Die Chronikerbücher, das erste Buch der Chroniker, gliedert sich, wenn man so will, in diese zwei Teile. Die ersten 9 Kapitel schildern uns die Geschlechtsregister. Kapitel 1 von Adam anfangend, Kapitel 2 bis 4 in besonderer Weise Juda und das Haus Davids, Kapitel 4 bis 8 die übrigen Stämme Israels und dann in Kapitel 9 die Bewohner Jerusalems, die damals wieder zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft. Das wird uns gleich noch beschäftigen. Der zweite Hauptteil, Kapitel 10 bis 29, schildert dann die Regierung Davids. Dieser geschichtliche Teil, wenn man so will, beginnt also in Kapitel 10 mit dem Tod Sauls, mit seinem Ende. Dann folgt David, seine Helden, seine Anhänger. Dann folgt das wichtige Kapitel, das uns nachher noch beschäftigen wird, wo David die Bundeslade nach Jerusalem holen will und dann auch holt. Davids Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen, nimmt einen besonderen Teil ein. Das wichtige Kapitel 21, die Volkszählung, wird uns gleich beschäftigen. Und dann werden in den Kapiteln 23 folgende Aufgaben festgelegt. Für verschiedene Bereiche, die werden wir gleich in diesem ersten Vortrag auch mit behandeln, weil es wieder, ab Kapitel 25, wieder so eine Liste von Namen gibt, wer dafür welche Aufgaben zuständig ist. Die Leviten hatten ja während der Wüstenreise Aufgaben gehabt, die Stiftshütte zu tragen. Das war aber nicht mehr nötig. Jetzt, wo man im Land war, wo ein fester Ort war, wo später dann auch der Tempel gebaut wurde. Und so wurden neue Aufgaben festgelegt für die Leviten im Tempel. Das vorletzte Kapitel 28 wird Salomo eingeführt als der Nachfolger für David, der dann auf seinem Thron sitzen wird. Und dann, Kapitel 29, endet das Buch dann mit dem Tod Davids und seinen letzten Taten. Das ist also eine gewisse Gliederung dieses Buches. Und jetzt wollen wir uns zuerst die Frage stellen, was ist der Zweck, was ist der Sinn dieser Geschlechtsregister, die jetzt hier am Anfang in den ersten Kapiteln zu finden sind. Zum einen, wir haben gesagt, das Buch ist geschrieben worden nach der babylonischen Gefangenschaft. Und es geht Gott darum, dass dieser Überrest, der jetzt aus Babylon zurückkehrt, sich seiner Identität als das Volk Gottes bewusst wird. Da war ja eine Unterbrechung, sie waren in Gefangenschaft, sie hatten dieses Empfinden vielleicht auch ein wenig verloren, aber jetzt kommen sie wieder zurück und die Verbindung soll wieder hergestellt werden. Eine Verbindung für diesen Überrest zu der Geschichte des Volkes Gottes in der Vergangenheit. Und damit in Verbindung steht dann auch die Fortführung der Linie Davids auf dem Thron in Juda. Denn die nachfolgenden Könige, sie werden alle ihre Herkunft von David ableiten. Und diese Linie wird noch einmal neu vorgestellt. David auf dem Thron als der König, den Gott ausersehen hat. Auch dafür waren diese Geschlechtsregister notwendig. In Verbindung mit diesen Dingen steht dann die zentrale Stellenwert des Tempels als der Wohnort Gottes inmitten seines Volkes. Das wird uns noch beschäftigen. dass Gott inmitten dieses Volkes wohnen wollte. Und da spielte der Tempel natürlich eine wichtige Rolle im Herzen Gottes, auch im Herzen Davids. Wir werden das im Einzelnen noch sehen. Zwei weitere Dinge werden uns gerade in den Kapiteln, wo es dann um geschichtliche Ereignisse geht, werden wir das sehen, dass der Segen Gottes immer dann auf seinem Volk lag, wenn sie Gott und seinem Wort gehorchten. Dann waren sie sozusagen unbesiegbar für die Feinde, wenn sie Gott vertrauten, wenn sie Gott und seinem Wort gehorchten. Aber umgekehrt wird auch deutlich werden, dass dann, wenn sie von Gott und seinem Wort abweichen, wenn sie ungehorsam waren, dann das Erziehung in den Wegen Gottes, Strafe und Erziehung zur Folge hatte. Dass immer dann, wenn das Volk abgewichen ist, Gott durch sein Handeln eingegriffen hat. Wir werden da einzelne Punkte noch von sehen. Für den Israeliten also, um das nochmal aufzugreifen, war ein solches Geschlechtsregister viel wichtiger, als wir uns das heute vorstellen können. Da die Israeliten einen materiellen Segen hatten, nämlich das Land, musste jeder Israelit seinen Stamm, sein Vaterhaus, seine Familie kennen, damit er wusste, wo jetzt sein Erbteil war, wo das war, was ihm zugehörte, was sein Wert war. Es macht sich immer in der Geschichte dieses Volkes deutlich, einen kleinen Umweg mal machen, dass dieser Segen, den Gott seinem Volk geben wollte, entweder von dem Volk wertgeschätzt wurde oder gering geschätzt wurde. Schon als die 10 Kundschafter in das Land geschickt wurden, zehn der Kundschafter sagten, das schaffen wir sowieso nicht. Während 2, Josua und Kaleb, sagten, wenn Gott uns das Land geben will, dann werden wir das Land auch in Besitz nehmen. Sie hatten das Vertrauen, dass Gott ihnen das geben würde. Und als sie dann an das Ende dieser Wüstenreise kommen, da gab es 2 Stämme, die sagten, wir wollen gar nicht in das Land. Wir bleiben hier auf dieser Seite des Jordan. Das, was Gott uns eigentlich vorgesehen hat, das schätzen wir gar nicht so sehr ein. Hier ist das ganz schön hier unten. Hier kann man seine Herden gut weiden lassen und wir bleiben hier. Und in dieser Krisensituation gab es einen Stamm in Israel, der in dieser Frage geradezu wörtlich zerrissen wurde. Das war der Stamm Manasse. Der war zur einen Hälfte auf dieser Seite des Jordan und zur anderen Hälfte drüben. Und in der Hälfte, die drüben waren, da gab es einen Mann, den er hieß Zelophrat, der hatte keine Söhne. Er hatte ausschließlich Töchter. Und der sagte, die Töchter sagten, wir wollen aber auch von diesem Erbteil bekommen. Was passiert denn jetzt, wenn hier kein Sohn da ist? Wir wollen auch, wir schätzen das, was Gott uns geben will, dieses Erbteil, das wollen wir besitzen. Mose, der durch die Frage etwas überfordert ist, gibt diese Frage, das ist sehr geschickt und für uns vorbildlich, er gibt sie an Gott weiter und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann sagt Gott zu ihm, die Töchter Zelophrats, sie haben recht. Schreibt das ins Gesetz rein, wenn kein Sohn da ist, dann geht dieses Erbe auf die Töchter über. Es dauerte ein bisschen, dann kamen die Männer des Stammes zu Mose und sagten, hör mal Mose, wir haben uns das nochmal überlegt. Da gibt es ja ein Problem. Wenn die jetzt jemand heiraten, der aus einem anderen Stamm ist, dann verlieren wir ja das Erbe trotzdem wieder. Gott sagt, die haben recht, Mose. Und deswegen muss noch was ins Gesetz hinein, dass nämlich diese Töchter dürfen nur jemand heiraten aus ihrem Stamm, damit das Erbe nicht verloren geht. Mal nebenbei, wusste Gott das nicht alles vorher? Das hätte Gott doch gleich ins Gesetz reinschreiben können, oder? Natürlich hätte Gott das gekonnt, aber da lernen wir etwas, dass Gott uns durchaus nicht alle geistlichen Übungen wegnimmt. Gott wartet gewissermaßen darauf, dass solche Übungen da sind, die ihm wohlgefällig sind. Und dann sagt er, ja, das ist richtig, was die da sagen. Das sind genau die Gedanken, die möchte ich gerne aus ihren Herzen sehen. Und so wird es auch in unserem Leben so sein, dass Gott uns nicht alle geistlichen Übungen vorher wegnimmt. Natürlich könnte er das, weil er alles weiß, aber er wartet dann darauf und dann sieht er, wie solche Gedanken da sind und bekennt sich dazu. Aber da sehen wir, wie wichtig für einen Israeliten, einen gottesfürchtigen Israeliten dieses Erbe war. Und dann musste er natürlich wissen, zu welchem Stamm welche Familie er gehörte, welches Erbteil nun sein Teil war. Ein weiteres Beispiel, nur es gibt viele, ich nehme nur mal einzelne Beispiele. Wenn ein Israelit verschuldet war, dann konnte ein Löser ihn erlösen. Der konnte dann das bezahlen und dieses Erbe wieder sozusagen zurückgewinnen. Das finden wir ja im Buch Rut geschildert. Aber er musste dafür natürlich nachweisen können, dass er ein Verwandter war. Da in der Geschichte, ihr kennt ja vermutlich das Buch Rut mit Boas, da gab es noch einen näheren Verwandten und so. Das war also notwendig, dass man da sein Geschlechtsregister kennen musste. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, eine solche Aufgabe wahrzunehmen. Natürlich mussten auch die Leviten und die Priester anhand solcher Geschlechtsregister nachweisen können, dass sie für diesen Dienst auch berechtigt waren. Wenn man an das nächste Buch, an das Buch Esra kommt, da gab es so einen Fall, da waren Priester, die konnten das nicht nachweisen, dass sie unzweifelhaft Priester waren und zu dieser Familie gehörten. Und dann wurden sie von diesem Dienst ausgeschlossen, bis die Sache eindeutig klar war, bis der Hohepriester aufstand, wie es da heißt, mit den Urim und Tummim und diese Frage klärte. Das zeigt uns, weil das alles irdische Segnungen waren und Aufgaben, wie wichtig es für einen Israeliten war, seine Herkunft, sein Geschlechtsregister zu kennen. An dieser Punkt stellen wir mal die Frage, wie ist das für uns heute? Ist das für uns auch wichtig, wer unser Großvater war oder ob wir aus irgendeinem Adelsgeschlecht stammen, wenn es um die Dinge unsere Segnung geht? Nun sind unsere Segnungen überhaupt nicht irdisch, sondern himmlisch. Und deswegen sieht das bei uns ein bisschen anders aus. Der Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, die ganz begeistert waren, dass ihnen die Dämonen untertan waren, der Herr hatte ihnen diese Gewalt gegeben. Da sagt der Herr zu ihnen, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Da steht unser Geschlechtsregister, das entscheidend ist. Da muss unser Name stehen, nicht in irgendeinem Geschlechtsregister dieser Erde, sondern im Himmel angeschrieben. Es gibt noch einen Vers im Hebräerbrief, wo von der Versammlung der Erstgeborenen die Rede ist, die in den Himmeln angeschrieben sind. Da sind die Versammlung, die Gemeinde der Gläubigen, der Erstgeborenen, ihre Namen sind in den Himmeln angeschrieben. Darauf kommt es an, dass unser Name dort im Himmel angeschrieben ist. Nicht so sehr, was hier in der Erde. Wenn es nämlich um unsere geistlichen Segnungen geht, dann sagt das Neue Testament, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Oder etwas Ähnliches im Kolosserbrief, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Da, wo es um die himmlischen, geistlichen Segnungen des Christen geht, hören nationale, soziale, ethnische oder geschlechtliche Unterschiede, haben da keine Bedeutung. Das war in Israel anders. Wenn jemand nicht zu diesem Volk gehörte, da gab es zwar Proselyten, die sich dem Volk dann angeschlossen hatten und so einen gewissen Weg suchten, aber normalerweise war das auf dieses Volk beschränkt. Das ist natürlich heute nicht mehr so, weil unsere Segnungen nicht irdisch, sondern im Gegensatz zu dem Volk der Juden himmlische Segnungen sind. Wo das, was auf dieser Erde wichtig ist, an Bedeutung verliert. Es gibt zwei schöne Beispiele in der Bibel. Einmal in Apostelgeschichte 17, da ist der Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen und verkündet dort das Evangelium. Er wird größtenteils abgelehnt. Aber, heißt es, einige Männer schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Dieser Dionysius hatte ein offizielles Amt auf dem Areopag, ein Areopagit. Vielleicht hätte man eine Quelle finden können, wo der verzeichnet war auf dieser Erde. Da gab es vielleicht irgendeine Liste von Leuten, die solche Ämter hatten, und da steht er auch dran. Die Frau Damaris wird man nirgendwo finden, vermutlich. Aber das war auch unwichtig. Beide waren im Himmel angeschrieben, nachdem sie an den Herrn Jesus geglaubt haben. Und das war das Entscheidende. Nicht, ob der eine hier auf der Erde eine gewisse Position hat und der andere nicht. Das spielte keine Rolle. In Römer 16, bei dem Kapitel der Größe, ist ähnlich. Da gibt es auch so einen Vers. Da grüßt Erastus, der Stadtkämmerer. Das war also jemand, der für die Einnahmen und Schulden und sonst was da in der Stadt verantwortlich war. Und sicherlich gab es auch da eine Liste, wo aufgeführt war, wer vom Jahre X an Stadtkämmerer dort in Rom war. Da hätte man vielleicht den Erastus gefunden. Aber der Bruder Quartus, allzu einfallsreich waren die Römer nicht mit ihren Kindern, die nummerierten die teilweise, das war der vierte, heißt Quartus. Da wird es auch mehrere von gegeben haben, die so hießen. Auf dieser Erde vielleicht unbekannter Mann, aber auch hier, er war im Himmel angeschrieben. Und er legte Wert darauf zu grüßen, er kannte die anderen Gläubigen. Und das war entscheidend, nicht so sehr ein Geschlechtsregister hier auf der Erde, sondern eine Eintragung da im Himmel, wo der Herr uns einträgt. Trotzdem heißt das nicht, dass wir die Geschlechtsregister jetzt ganz auslassen wollen, weil wir keine Juden sind und weil das alles nicht so wichtig ist. Es ist nämlich interessant, dass in diesen Aufzählungen immer mal wieder, ich habe das genannt, Zusatzinformationen enthalten sind, die etwas mehr aussagen. Und es lohnt sich, sie herauszusuchen. Wir werden einige davon uns jetzt ansehen, aber wenn man mal an solche Kapitel kommt, kann ich nur empfehlen, sie doch mal zu lesen. Selbst wenn die Namen unaussprechlich sind, wenn man sie dann, wie das bei mir häufiger der Fall ist, auch noch in Englisch aussprechen muss, werden sie noch unaussprechlicher, weil die biegen so lange daran rum, bis sie die aussprechen können. Aber trotzdem, zwischendurch steht dann auf einmal was, wo man sich sagt, warum steht das denn jetzt hier? Das ist ja nicht nur der Name, da kommt noch eine Zusatzinformation, die uns das ein oder andere auch noch zeigt. Und wir wollen das im Einzelnen uns mal ansehen, um auch davon einen Nutzen zu haben. Kapitel 1 von Adam bis Jakob, da finden wir in Vers 10 die Aussage, Kusch zeugte Nimrod, der fing an, ein Gewaltiger oder Gewalttätiger zu sein auf der Erde. Da kommt ein Mann in diesem Geschlechtsregister vor, namens Nimrod, und Gott fügt hinzu, dieser machte einen gewissen Anfang, Macht auf dieser Erde auszuüben. Im ersten Buch Mose finden wir von ihm berichtet, dass der Anfang seines Reiches war Babel. Da, wo sich der Mensch hier auf dieser Erde einen Namen machen wollte, indem er diesen Turm baute, der bis zum Himmel reicht. Solche Türme bauen die Menschen heute noch, New York und Shanghai und sonst wo und Dubai. Aber ist interessant, eigentlich so ein wenig göttliche Ironie, wenn man mal liest, was da im ersten Buch Mose steht, wo die Menschen einen Turm bauen wollen, der bis an den Himmel reicht. Da sagt Gott, lasst uns herunterfahren und mal sehen, was die da unten machen, die Menschen. Als ob Gott demonstrieren will, wie zwecklos dieses ganze Unterfangen ist. Dass Gott viel höher und erhabener ist, die kommen sowieso nicht mit ihrem Turm dahin. Und Gott hat dann ja die Sprachenverwirrung als Folge davon, sonst hätte ich keine Arbeitsstelle gehabt, und zerstört dieses Unterfangen. Aber Gott in dieser Liste wird erwähnt, Nimrod, das war einer, bei dem fing das eigentlich an. Der hatte diesen Weg dahin geebnet, indem er sich entsprechend gewalttätig, gewaltsam hier auf der Erde betätigte. Kapitel 2, das Geschlechtsregister Davids. Da heißt es zuerst mal in Vers 3, und Ger, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn und er tötete ihn. Da finden wir einen Grundsatz, den wir am Anfang hatten, dass Gott, wenn Menschen nicht nach ihm fragten, seinem Wort nicht folgten, dass das unter Umständen Erziehung oder auch Gericht zur Folge hatte. Hier war jemand, der tat, was böse war in den Augen des Herrn. Wir wissen nicht genau, was das war, aber Gott nahm ihn in einem Gericht hinweg. Und wir finden hier schon etwas angedeutet, was wir noch öfter finden werden in diesen Registern, dass der Erstgeborene, der von Natur aus den ersten Platz hatte, immer wieder mal von Gott beiseite gesetzt wird und Gott einen anderen nimmt. Auch hier ist es der Erstgeborene, Judas, der dem Gericht Gottes anheimfällt. In Vers 7 wird dann noch Acha oder Achan, wie er sonst heißt, der Israel in Trübsal brachte, weil er Untreue beging an dem Verbannten. Das ist ja eine Geschichte, die vorher passiert war, aber an dieser Stelle, wo dieser Mann nochmal erwähnt wird im Geschlechtsregister, greift Gott die nochmal auf und sagt, dadurch, dass dieser Mann in Josua von dem Verbannten genommen hatte, hatte das Folgen gehabt, die Israel in Trübsal brachten. Dadurch hat unter anderem deswegen, nicht alleine, aber deswegen auch, hatte Israel damals eine Niederlage erlitten. Gegen Ai, weil diese Sünde Achans inmitten des Volkes war. Auch das ist etwas, was Gott wieder erwähnt, um zu zeigen, dieser Ungehorsam seinem Wort gegenüber hatte Folgen, die sogar Auswirkungen hatten für das ganze Volk Gottes, nicht nur für den Betroffenen selbst. Kapitel 4, so ganz merkwürdiges, da kommt plötzlich in dieser Geschlechtsregister eine kleine Geschichte, die nirgendwo sonst in der Bibel steht, die Gott nur an dieser Stelle plötzlich einfügt, die uns also mal ganz praktisch verloren gehen würde, wenn wir die Kapitel nie lesen würden, weil da ja nur Namen steht, dann würden wir gar nicht bemerken, was da noch steht. Da ist von einem Jabez die Rede, der war geehrter als seine Brüder. Seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, indem sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, wenn du mich reichlich segnest, meine Grenze erweiterst und deine Hand mit mir ist und du das Böse fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Da betet ein Mann zu Gott und das ist jemand, der, wie wir das vorhin gesagt haben, der den Segen Gottes wertschätzte. Der darum bittet, dass Gott ihn reichlich segnet, seine Grenze erweitert. Natürlich, es war ja irdischer Segen damals, was auf uns übertragen, dass wir den Herrn bitten, dass er uns segnen möchte und geistlicherweise sozusagen unsere Grenzen erweitert, dass wir auch im Verständnis seines Wortes, seiner Person zunehmen. Deine Hand mit mir ist. Das Bewusstsein, ich brauche die Hilfe des Herrn, das geht nicht alleine. Das Böse fernhältst, keine Versuchung auf dem Wege, die mir schadet. Das bietet er im einfältigen Glauben und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Und dieser Mann und sein Gebet und die Antwort Gottes war Gott so wichtig, dass er sie in seinem Wort hat niederschreiben lassen. Da, wo man sie vielleicht überhaupt nicht erwartet. Nicht in irgendeinem geschichtlichen Kapitel, sondern inmitten eines Geschlechtsregisters. In Kapitel 5, wenn es um die Nachkommen Rubens geht, finden wir etwas Wichtiges für die Geschichte Israels. Da heißt es, und die Söhne Rubens des Erstgeborenen, und da kommt auf einmal ein Einschub, denn er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Aber er wird nicht nach der Erstgeburt verzeichnet. Denn Juda hat die Oberhand unter seinen Brüdern und der Fürst kommt aus ihm, aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil. Hier haben wir wieder so einen Fall, dass jemand, der von Natur aus der Erstgeborene war, dieses Recht verliert. Weil er gesündigt hat. Er hatte eine sexuelle Beziehung zu einer Nebenfrau seines Vaters und Gott nimmt ihm sozusagen das Erstgeburtsrecht weg. Und dann lernen wir noch zwei Dinge daraus, die für die Geschichte Israels wichtig sind. Erstens, dass dieses Erstgeburtsrecht jetzt den Söhnen Josefs, Ephraim und Manasse, übergeben wird, die dann ja auch in den Aufzählungen immer wieder auftauchen, dass aber der Fürst aus Juda kommt. Das Erstgeburtsrecht geht an die Söhne Josefs oder an Josef, während der Fürst, also der König, sowohl David als auch natürlich der Messias dann, kommt aus Juda, aus diesem Stamm. Beide Stämme waren nicht der Erstgeborene, der hier beiseite gesetzt wird von Gott. Womit Gott uns immer wieder deutlich macht, dass er das, was von der Natur kommt, die Ansprüche der Natur nicht gebrauchen kann, sondern dass er in Gnaden auch andere Wege dann geht. In Kapitel 7 haben wir die Nachkommen Ephraims. Das ist auch etwas Schönes zu sehen. Da heißt es, die Männer von Gad, die Eingeborenen des Landes, erschlugen sie, die Nachkommen Ephraims. Denn sie waren ihr abgezogen, um ihre Herden wegzunehmen. Und Ephraim, ihr Vater, trauerte viele Tage, und seine Brüder kamen, um ihn zu trösten. Und er ging ein zu seiner Frau, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Beria, weil sein Haus im Unglück war. Da sehen wir auch, wie Gott immer wieder Anteil nimmt an dem Ergehen seines Volkes. Da war ein Mann, der durch die Angriffe der Feinde, da wurden einige seiner Söhne erschlagen und dieser Vater trauerte viele Tage. Und Gott hat das sehr wohl bemerkt und lässt das in dieses Geschlechtsregister reinschreiben. Dass da ein Mann war, der, wie das später dann ausgedrückt wird, dessen Haus im Unglück war. Er trauerte darum, die Brüder kamen, um ihn zu trösten. Das ist sicherlich auch etwas, was uns dann, wenn wir so etwas lesen, daran erinnert, dass Gott auch durchaus zur Kenntnis nimmt, wenn wir in unserem Leben, in unseren Familien, wie das hier genannt wird, im Unglück sind. Wenn da schwierige Situationen da sind und wir Trost nötig haben, wir vielleicht in Trauer sind, Gott vermerkt das. Er hat es damals bemerkt, er hat es auch aufschreiben lassen in seinem Wort, dass ihm diese Dinge nicht entgangen sind. Kapitel 9, wo wir den Geschlechtsregister dieses zurückgekehrten Überrestes finden, ist die Rede von Pinehas, dem Sohn Eleasers. Er war vorher Fürst über sie, der Herr war mit ihm. Auch so ein Zusatz. Pinehas, dieser Priester, hatte sich durch besondere Treue ausgezeichnet in mancherlei Hinsicht. Zwei Ereignisse, an die ich jetzt denke, als ein Israelit sozusagen mit Dreistigkeit in das Volk hineingeht, mit einer Frau, der aus einem heidnischen Volk in sein Zelt geht und vor den Augen des Volkes sagt, und ich mache das doch. Da ist es Pinehas, der diese Sache nachgeht und sie richtet. Später, als die zwei Stämme auf der einen Seite des Jordan ihren Altar bauen, einen eigenen Altar, und die Frage kommt, was machen die denn da? Wollen die einen eigenen Gottesdienst, einen eigenen Götzendienst aufbauen? Es ist wieder Pinehas, der mit anderen hingeht, um diese Sache zu untersuchen. Er war jemand, der für die Ehre des Herrn eingetreten ist, aber es heißt hier, der Herr war mit ihm. Auch das konnte nicht und kann nicht von Erfolg gekrönt sein, wenn der Herr nicht seinen Segen dazu gibt. Und hier wird ausdrücklich gesagt, dass dieser Mann in dem, was er tat in seinem Dienst, die Hilfe des Herrn immer wieder erfahren hatte. Der Herr war mit ihm. Das hatte sich herumgesponnen, das war bekannt geworden als ein Kennzeichen dieses Mannes. Wir machen jetzt einen Sprung. Die anderen Kapitel kommen noch nachher. Zu Kapitel 25, weil wir hier, wie ich schon sagte, wieder so einige Kapitel haben, wo Namen aneinandergereiht werden. Es geht hier darum, dass David die Musiker organisiert. Wie gesagt, die Leviten mussten andere Aufgaben bekommen, als sie während der Wüstenreise hatten. Und da heißt es in Vers 1, und David und die Obersten des Heeres sonderten von den Söhnen Asafs und Hemans und Jeduthuns solche zum Dienst ab. Tauchen diese drei Namen auf, Asaf, Heman und Jeduthun, und da weiß man vielleicht, wenn man die Bibel gelesen hat, die kommen nochmal irgendwo anders vor. Nicht? Asaf ist wahrscheinlich der, den wir am besten kennen. Der hat nämlich die meisten Psalmen geschrieben, von den dreien meine ich jetzt. Da rechts steht, von Asaf stammt Psalm 50, Psalm 73 und die Psalmen 75 bis 81. Er war ein Mann, der als Sänger bestimmt war und der auch einige Psalmen geschrieben hat. Heman, der erwähnt wird, hat, wenn ich nichts übersehen habe, nur einen Psalm geschrieben, den Psalm 88. Jeduthun hat überhaupt keinen geschrieben. Aber es gibt drei Psalmen, die für ihn geschrieben wurden. David, zwei davon sind von David und einer von Asaf. Da steht drüber, für Jeduthun. Der war also ein Sänger. Es gibt vielleicht Sänger, die waren auch gleichzeitig Dichter und die haben ihre Lieder selbst geschrieben, sag ich jetzt mal. Aber es gibt Sänger, also ich und andere werden uns wahrscheinlich nicht alle unsere Lieder selbst schreiben. Wie gut, wenn es dann andere gibt, die das machen. Nicht? Die schreiben dann für uns. Wir dürfen trotzdem Lobgesang anstimmen, auch wenn wir nicht jedes Mal selbst Lieder schreiben müssen. So gab es diesen Mann, der war bestimmt als ein Sänger in Israel, und David hat dann gesagt: Jedutun, hör mal, ich habe hier mal zwei Lieder für dich geschrieben, die du zur Ehre Gottes singen sollst. Und das wird dann auch später nochmal von ihm erwähnt und seinen Nachkommen. Von Jedutun, die Söhne Jedutuns, dann werden sie aufgezählt, 6, unter der Leitung ihres Vaters Jedutun mit der Laute, der weissagte, um den Herrn zu preisen und zu loben. Es war eine Aufgabe, die diese Sänger hatten und die auch ein Jedutun hatte, dort den Herrn zu preisen und zu loben, dadurch auch zu weissagen, durch das, was sie sagten, durch diese Gesänge. Wenn das schon im Alten Testament etwas war, was Gott gegeben hatte, dann dürfen wir das auch tun. Wenn wir das Neue Testament untersuchen, dann lesen wir, dass wir das alle tun sollen. Einander, zueinander zu reden mit Liedern, geistlichen Liedern, Psalmen, Lobliedern. Da müssen wir nicht eine bestimmte Gruppe aussuchen, die das machen sollen für uns, sondern wir dürfen alle den Herrn preisen und loben, etwas, was ihm wichtig ist. Der Vater sucht solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten, einen Lobpreis zu ihm anstimmen, wie das damals auch schon war. Noch etwas Schönes in diesem Kapitel. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die Gesang im Sang des Herrn geübt waren, alle Kundigen, 288, und sie warfen Lose über ihre Aufgabe, der Kleine wie der Große, der Kundige mit dem Lehrling. Da gab es also, zuerst wurden Lose geworfen, natürlich, wer jetzt immer dran war damit, das wusste ja permanent, mussten irgendwelche Leviten waren mit dieser Aufgabe betraut, das wurde gelost, und zwar der Kleine wie der Große. Das hat ja nichts mit der Körpergröße zu tun, sondern egal, ob das jetzt einer der Fürsten war oder einer, der so zu der Familie der Leviten gehörte, sie alle traf irgendwann mal das Los, diese Aufgabe des Lobgesangs anzustimmen. Auch heute ist das Loben, der Lobgesang, nicht das Vorrecht nur ganz bestimmter, kleine wie große, in Anführungszeichen, können wir uns dieser Aufgabe widmen. Aber dann ist interessant zu sehen, es gab dort in der Arbeit für den Herrn, den die Leviten taten, da gab es Kundige und da gab es auch Lehrlinge. Da gab es solche, die machten das schon viele Jahre, und da gab es auch Lehrlinge, die fingen gerade erst an. Und da heißt es hier übrigens nicht, der Kundige wie der Lehrling. Also der Lehrling wurde nicht ausgelost, um dann plötzlich alleine da diese Arbeit zu tun, sondern es heißt der Kundige mit dem Lehrling. Da war einer, jetzt mal ganz praktisch, einer von den Kundigen, der hat zu ihm gesagt, komm, ich nehme dich mal mit, wenn ich dran bin. Ich habe jetzt das Los, trifft mich, und du kannst jetzt mal mitkommen und dann zeige ich dir mal, was wir da tun müssen und wie das geht. Und wie schön ist das, wenn wir das heute im Werk des Herrn auch so sehen können, dass dieses Zusammenspiel da ist, der Älteren, der Erfahreneren, mit denen die noch anfangen, miteinander diese Arbeit zu tun, bei den Leviten. Ich erinnere mich gut, mein Vater hat das oft erzählt, jetzt in der Wüstenreise mussten mit 30 Jahren die Leviten anfangen, mit 50 mussten sie aufhören, und dann heißt es, dann mussten sie durften sie den 30-Jährigen helfen. Und dann hat er auch gesagt, ja, wenn du dir vorstellst, der hat jetzt da 20 Jahre lang die Bretter getragen oder was auch immer. Dann konnte der dem anderen schon ein bisschen was erzählen darüber, was mit den Brettern ist und wie man das machen muss und so weiter. Um dem anderen dabei zu helfen, der vielleicht noch am Anfang einer solchen Arbeit stand. Gott sieht das, hat es vermerkt. Sie alle waren tätig, um den Herrn zu loben, um ihn zu preisen. Kapitel 26 werden Türhüter und andere Staatsdiener dort eingesetzt. Und da heißt es, und Schemaja, seinem Sohn, wurden Söhne geboren, die im Haus ihres Vaters herrschten, denn sie waren tüchtige Männer. Die Söhne Schemajas, kommen ein paar Namen, tüchtige Männer. Alle diese von den Söhnen Obed-Edoms waren tüchtige Männer, fähig zum Dienst. 62 von Obed-Edom. Auch da gibt es durchaus Unterschiede, die Gott vermerkt. Und da waren eine Familie, die sich dadurch auszeichnete, dass sie tüchtige Männer waren, dass sie fähig waren zum Dienst. Was wird vermerkt? Das findest du oft in verschiedener Weise. Wenn du zum Beispiel das Kapitel Nehemia 3 mal liest, wo da die Leute alle an der Mauer bauen, da fällt das auch auf, dass Gott einfach, erstmal sieht das so aus, als würde sich das immer nur wiederholen. Neben ihm machte der und neben ihm arbeitete der und so weiter und so fort. Aber bei einem Mann steht auf einmal, dass er seine Strecke eifrig ausbessert. Das zeichnete ihn offenkundig vor anderen aus, wenn Gott das erwähnt. Und auch hier sind welche, die als tüchtige Männer fähig zum Dienst genannt werden. Es waren die Söhne oder die Nachkommen Obed-Edoms. Obed-Edom wird uns nachher nochmal begegnen ein wenig. Am Rande war der Mann, in dessen Haus die Bundeslade eine Zeit lang deponiert war, als David sie dann doch nicht nach Jerusalem holt. Wir werden noch sehen, warum. Und da heißt es, dass Gott dieses Haus segnete, die Bundeslade aufgenommen hatte. Und da sieht man hier, dass es in der Tat so war, dass er und seine Nachkommen den besonderen Segen Gottes erfuhren, auch darin, dass die Nachkommen tüchtige Männer waren in der Arbeit, die sie für den Herrn taten, fähig zum Dienst. In diesem Kapitel 26 ist dann noch die Rede von einem anderen Mann. Hosa von den Söhnen Meraris hatte Söhne, Shimri das Haupt. Da kommt wieder diese Hinzufügung. Obwohl er nicht der Erstgeborene war, setzte sein Vater ihn doch zum Haupt. Da haben wir wieder so eine Situation, wo jemand zum Erstgeborenen gemacht wird, obwohl er das eigentlich gar nicht war. Dass Gott ihm diesen, in diesem Falle der Vater, ihm diesen Platz gibt, das Haupt dieser Familie zu sein, obwohl die natürlichen Ansprüche anders waren, dass Gott sich darüber hinwegsetzt und dieser von den Türhütern eine solche besondere Stelle erhält. Kapitel 27 werden noch weitere militärische Führer erwähnt. Da heißt es, die dem König dienten in allen Angelegenheiten der Abteilungen, die antraten und die abtraten Monat für Monat. In allen Monaten des Jahres, jede Abteilung zählte 24.000 Mann. Hier wird noch einmal deutlich, dass es in der Arbeit für den Herrn, damals in Israel und heute nicht anders, auch Arbeiten gab, die regelmäßig immer wieder stattzufinden hatten. Monat für Monat wurden die Jahre festgelegt, ausgewählt, die antraten und die abtraten. Kamen wieder neue, dann gingen die einen und die anderen traten ab. Monat für Monat. Da sehen wir, dass Gott auch diese Zuverlässigkeit in der Arbeit durchaus bemerkt. Da waren welche, die regelmäßig, Monat für Monat, immer wieder ihrer Aufgabe nachgingen. Auch heute gibt es Aufgaben, die immer wieder kommen, die immer mit einer gewissen Regelmäßigkeit für den Herrn getan werden. Wenn wir zusammenkommen, dann muss der Raum fertig sein, vorbereitet sein, jedes Mal. Das überlässt man ja nicht dem Zufall. Und da gibt es ja auch welche, die das immer wieder machen. Monat für Monat oder Woche für Woche, wie das nun sein mag. Das sieht der Herr auch. Wenn da regelmäßig eine gewisse Tätigkeit ausgeübt wird, dass wir auch darin treu sind. In dem Dienst, den der Herr uns gegeben hat. Wir leben in einer Zeit, wo Ausharren nicht so sehr populär ist. Die meisten machen 5 Ausbildungen und wechseln dann noch 19 Mal die Stelle oder so. Aber im Geistlichen haben wir vielleicht eine Aufgabe. Natürlich kann es sein, dass der Herr auch da mal was ändert und sagt, ich habe jetzt eine andere Aufgabe für dich. Aber zuerst einmal, bis der Herr das deutlich macht, sollen wir da ausharren, wo wir stehen. Und die Aufgaben, die er gegeben hat, ausführen, Monat für Monat oder wie es immer noch auch nun sein mag. Soweit ein erster Eindruck über diese Kapitel, die nur in Anführungszeichen, Namen enthalten, Geschlechtsregister. Wir haben zum einen gesehen, dass diese Geschlechtsregister natürlich für das irdische Volk Israel auch eine ganz besondere Bedeutung hatten, aber dass sie auch für uns heute nicht umsonst in der Bibel stehen, sondern dass wir auch solche Kapitel durchaus aufmerksam studieren sollten, um festzustellen, ob Gott nicht doch unter diesen ganzen Namen irgendetwas verborgen hat, was uns auch zum geistlichen Nutzen gegeben ist, was auch für uns heute etwas zu sagen hat. Ich denke, wir haben ein wenig davon gesehen. Wir werden nachher noch sehen, wenn der Herr will, dass natürlich nicht nur Geschlechtsregister in diesem Buch stehen. Es gibt auch noch Ereignisse, eine ganze Menge, die uns nachher noch mal beschäftigen werden, wo wir auch sehen, wie Gott in Gnade in seinem Volk handelt und wie das alles in einem bestimmten System auch zusammengehört.